Schönen guten Abend. Kommunikation, gebunden oder verbunden, so eine Sache. Und ich fand das ganz gut, so die Einleitung. Es ist eben so, ich bin auch dankbar, dass ich ein Smartphone habe. Das erspart mir extrem viel Arbeit. Wenn ich im Auto sitze und meine Frau fährt, dann kann ich meine E-Mails schreiben. Ist tatsächlich so, weil es heute eben so ist. Die Informationsflut, die ist da und es muss irgendwie bearbeitet werden. Und da bin ich dankbar, dass ich es bearbeiten kann, wenn ich unterwegs bin. Aber tatsächlich ertappe ich mich auch schon dabei, dass ich dann zu Hause sitze und auch drauf rumspiele auf der Maschine, ne? Und habe meinen Partner neben mir sitzen und wir reden gar nicht, sondern mein Partner ist mittlerweile dann die kleine schwarze Box geworden. Und das ist es nicht. Ich fand es jetzt gut so, so ein Clown, Frau Clown, ich habe vorhin gefragt, wie sagt man denn eigentlich einen Clownerin oder wie sagt man das eigentlich? Ja, so ein bisschen komisch, Frau Clown. Gut, passt. Ne? Und ich finde es so schön, weil es so gut tut zu lachen. Das ist so ein Weg der Kommunikation auch. Und es ist so gut einfach, wenn man was Positives kommuniziert im Leben. Es tut immer gut, wenn einer sagt, ist aber schön, dass du oder sie da sind. Es ist viel schöner, als wenn ich in einer Kultur lebe, wo natürlich jeder wahrnimmt, dass ich da bin, aber würde es nicht sagen. Es tut einfach gut. Ich arbeite viel mit Amerikanern zusammen, denen sagt man nach, dass sie oberflächlich sind. Das sagen sie auch manchmal von sich selbst. Aber es ist viel schöner, wenn jemand sagt, so, ich übersetze es mal, wenn es ist so wunderschön, dass du da bist und du hast so wunderschön gesungen. Als wenn einer da sitzt und sagt, ja, weg schon mal, ist gut, glaube ich. Wir lachen zwar drüber, wisst ihr, aber wir wissen genau, was ich eigentlich meine. Es ist so schade, wenn wir uns in diesen alten, auch in unserem alten Denken so festfahren lassen. Es ist so schön, wenn eine Frau ein Essen kocht und ich bin ja viel unterwegs und sitze viel an Mittagstischen und Abendbrottischen und es ist einfach was Schönes, wenn man sagt, und das merkt man immer wieder, wenn man sagt, es hat aber heute wirklich gut geschmeckt. Und dann sitzen manchmal die anderen Männer rum, ne, so, was so unangenehm, ne? So viel Charme bei uns in unserer Wohnung, das kenne ich gar nicht. Aber das ist, weil es gut tut. Kommunizieren. Und natürlich ist es, ich merke es ja auch mit meinen E-Mails, ich habe am Bodenseehof eigentlich, wo ich arbeite und lebe mit meiner Frau und ich im Augenblick noch Chef bin, habe ich mal so eine Regel eingeführt, dass ich allerwenigst Kommunikation will am Bodenseehof, wo wir leben, über E-Mails. Weil dann jeder in seinem Büro sitzt und schnell was schreibt. Und wir wissen es alle wahrscheinlich, wie es ist, wir lesen was. Und wir lesen schon zwischen den Zeilen. Wir lesen, was könnte da eigentlich wirklich dahinter stecken? Was könnte die Motivation sein von dem, was da geschrieben wurde? Wenn es was ganz Positives ist, ne, was will der von mir? Und wenn es was ist, da ich jetzt gar nicht wirklich so einen Sinn dahinter finde, dann beginne ich das Denken darüber. Und dann merken wir manchmal, wie uns das den ganzen Tag bewegt. Und wie anders ist es, wenn ich jemandem gegenüberstehe oder gegenüber sitze und wir schauen uns ins Gesicht und reden einfach miteinander und sagen, wie hast du das gemeint und wie haben sie das gemeint? Und es ist schon eine Sache, das ist eine harte Arbeit tatsächlich für viele Menschen. Kommunikation ist harte Arbeit, das muss ich auch wollen. Und wir kommunizieren, ob wir wollen oder nicht. Ob wir gar nichts sagen, haben wir was gesagt. Es ist, wenn man so dieser alte Slogan, keine Entscheidung getroffen ist, auch eine Entscheidung getroffen. Man kann nicht immer zwischen den Stühlen sitzen im Leben. Es gibt so einen Witz, den ich mag, der kommt von einem guten Freund, der heißt Robert Wolf. Ich sage das immer dazu, ne? Weil heute lange Jahresaffären, solche Sachen, muss man immer sagen, wo man es her hat. Und der Robert Wolf, das ist so ein ganz gemütlicher Schmied. Und den mag ich. Der ist so ein Niederbayer. Und den kann ich einigermaßen verstehen, wenn er versucht, Fränkisch zu sprechen. Und der sagte immer so einen Witz, und es war so richtig witzig. Ne? Wir saßen in einem fränkischen Gasthaus, und in Oberfranken ist es so die Genussregion in Deutschland. Wenn man so durchfährt, ist tatsächlich wahr, das Bier ist einfach spitzenmäßig und die Wurst spitze. Das ist einfach klasse. Gibt es nirgendwo besser, empfinde ich halt so. Aber Wir saßen in so einer alten Gastwirtschaft, so einer alten fränkischen Gastwirtschaft, und er hatte so einen Freund mitgebracht, der kam aus Kamerun, der saß da mit dabei und wir haben gerade so gegessen und der Robert, der erzählt einen Witz und sagt, sitzen zwei Ärzte auf so einem Ärztekongress und der eine kommt aus Schwarzafrika und der andere aus Deutschland. Und der Deutsche, die waren in Deutschland, sagte, der wollte halt auch irgendwie gastfreundlich sein und jetzt dachte er, was mache ich da für meinen Kollegen aus Schwarzafrika? Naja, bestelle ich dem was zu trinken. Und dann hat er einfach was zum Trinken bestellt, was man halt so zum Trinken bestellen will in der Region. Ne? Und dann kommt das Trinken auch und die brüsten sich beide so zu und dann schaut der Weiße den Schwarzen an und sagt, klug, klug, gut. Und der schwarze Arzt sagt, ja, klug, klug, gut. Und dann sagt der Mensch, er hat sich ja richtig gefreut, er hat was richtig gemacht im Leben und dann denkt er, okay, bestelle ich den auch gleich noch was zum Essen. Also wenn er schon da ist, dann soll er auch was Regionales essen. Und dann bestellt er halt so, was es da so gibt. Und dann kommt das Essen auch und die beginnen beide zu essen. Und der Weise guckt den Farbigen an. Ne? Und Schwarz darf man auch gar nicht mehr sagen, den Farbigen. Und guckt ihn so an. Und dann sagt er, Mampf, Mampf, gut. Und der schwarze Arzt schaut den Weißen an und sagt, Mampf, Mampf, gut. Und dann freut er sich, ne? Also wie so ein Schneekönig. Und dann kommt es zum Fachvortrag. Und dann wurde der Kollege aus Schwarzafrika eingeladen, vor zur Bühne zu kommen, seinen Fachvortrag zu halten. Und den hielt er dann in fließendem Deutsch. Und er geht dann zurück nach dem Fachvortrag zu seinem Tisch und guckt seinen weißen Kollegen und sagt, bla bla gut. So ist es manchmal, manche können nicht wirklich diese Lachen, ich habe jetzt nur die gucken. Aber es kommt noch. Es gibt auch manche, die tragen es so mit sich heim, die fangen jetzt eigentlich das Lied und plötzlich kommt es auf den Weg nach Hause. Aber aufpassen, wenn man im Kreisverkehr ist, kommen wir nicht mehr raus bei lauter Lachen. Aber der Witz ist, ich finde ihn echt auch witzig und jedes Mal, wenn ich ihn erzähle, finde ich ihn immer wieder witzig. Das ist immer wieder gut. Aber der verdeutlicht mir auch sehr viel. Kommunikation. Wie wenig wissen wir manchmal tatsächlich vom anderen? Wie viel nehmen wir an? Und das ist eine interessante Sache. Wir nehmen so viel an und das größte Problem in unserem Leben sind ja oft unsere Annahmen. Wir nehmen an das. Deswegen frage ich schon gar nicht nach, weil ich versuche da auch schon gar nichts zu sagen, weil. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns dann manchmal fragen, ja, weiß ich das denn ganz bestimmt, dass das unter Umständen jetzt käme? Nö, weiß ich nicht, aber ich denke es mal. Und so ist es oft auch auf dem Weg der Kommunikation, das was oft ein großes Hindernis ist, sind tatsächlich unsere Annahmen. Und natürlich auch ein Teil unserer Kultur, Teil, wie wir aufgewachsen sind, Teil überleben, Erwin bellt sich, unterhält sich. Er hat mir so einen Witz gebracht, dass ein Franke geht zu seiner Frau ins Krankenhaus, stellt einen Stuhl vors Bett und setzt sich drauf und schaut seine Frau an und sagt, und? Nach 20 Minuten, passt schon. Und dann sagt er, so sind wir Franken. Knapp, präzise. Aber so viel tiefe Wahrheit dahinter. Was habe ich davon, wenn ich so ziehe? Und darunter leiden ja viele Menschen. Schau, wir haben, ich habe 22 Mitarbeiter bei unserem Bodenseehof. Und wir haben jede Menge Nachbarn in unserem Hof. Ich möchte zwei Berichte geben. Keine Angst, das wird mit einem Witzabend. Aber wir haben einen Nachbarn gehabt, oder den haben wir immer noch, diesen Nachbarn, die Familie, von der wusste keiner so ganz genau, wer die Person ist, die immer anruft am Bodenseehof, wenn Konfirmanden bei uns draußen auf der Straße Basketball spielen. Und die Person rief immer an, total genervt, und sagte, wenn sie das nicht stoppen, rufe ich die Polizei an. Und das war sicher, die Polizei kam und sagte uns, wir müssen uns aufhören. Nachbarn sind da, regen sich auf. Und dann war es soweit, als ich die Leitung am Bodenseehof übernommen habe, das hat auch was Die Nachbarn haben sich aufgeregt, weil da gibt es besondere Ruhezeiten am Bodensee. Die B31, also unsere Bundesstraße, hält sich nicht dran, aber die Konfirmanden, wenn sie Basketball spielen, sollen sich dran halten. Okay? Und so war das halt. Und als ich Leiter wurde, wurde mir das echt zu viel gewesen. Wenn man immer so einen komischen, dummen Nachbarn hat, so habe ich das empfunden, genauso. Dumm und blöd und so richtig deutsch, verstaubt und so pickig, gegen alles, hier dürfen keine Kinder spielen und was weiß ich, ne? Bauen einen Tunnel für die Frösche, aber lass die Kinder zu Hause. So kann man sich das manchmal ein bisschen vorstellen. Und so habe ich das auch gedacht. Und dieser Nachbar war für mich der allerletzte Nachbar. Ich wusste nicht, wer der Nachbar ist, aber es hat mich einfach geärgert. Den fand ich einfach blöd. Und als das dann soweit war, dass er mal wieder anrief, sagte ich meine Sekretärin, pass mal auf, wenn der wieder anruft, dann hol mich ans Telefon. Also, der lief wieder an, ich ging ans Telefon und fragte, wer sind Sie eigentlich? Und dann sagt die Person ins Telefon, spielt überhaupt keine Rolle, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass die Kinder da draußen aufhören, Basketball zu spielen, rufe ich die Polizei an. Hör aufgeknallt. Polizei kam, es waren zwei junge Polizisten, die waren ganz cool drauf, ne? Die sind ausgestiegen bei uns auf dem Hof, wir sind wieder da. Und dann wussten wir schon, okay, wieder Basketball aufhören. Und dann ist was Entscheidendes passiert in meinem Leben. Ich bin in mein Büro gegangen und ich habe mich immer nur geärgert über diese dummen Leute, die sind halt so blöd. So richtig deutsch. Deutsch. Die zum Lachen im Keller gehen. Ich kannte die Leute gar nicht. Dann bin ich ins Büro und weil ich Christ bin, habe ich einmal begonnen für Menschen zu beten. Und ich sagte dann, Jesus, wer sind die Menschen eigentlich? Und plötzlich habe ich gemerkt, als ich da begann, eine Kommunikation aufzubauen mit dem lebendigen Gott, der Schöpfer dieser Menschen ist, hat sich in meinem Herzen was verändert. Und plötzlich kam mir ein Haus so im Kopf. Da stehen viele Häuser bei uns. Aber eins, das kam und ich dachte, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Und ging da hin an das Haus und habe geklingelt. Eine Frau öffnete die Tür, ein Mann kam die Treppe runter. Und ich fragte, sind Sie der Mann, der bei uns immer anruft? Und so wie er dann auf mich eingeschrien hat, wusste ich, er ist es. Ich musste nicht mehr nachfragen. Und er hat mir dann noch erzählt, was in 30 Jahren Bodenseehof, so lange gab es damals im Bodenseehof, was da alles schief lief, was da alles gemacht wurde. Auch wie hochnäsig sich diese Christen dort am Bodenseehof manchmal den Nachbarn gegenüber benommen haben. Und ich habe mir gedacht, wenn da nur 1% Wahrheit drin hat, von dem, was der da erzählt, allein das 1% reicht dazu, dafür sich zu schämen. Und ich wusste dann nach Recherchen, dass der mehr Prozent Recht hatte als nur 1%. So ist es eben manchmal. Und dann kam mir das, dass ich A, habe ich am Ordnungsamt angerufen und habe mir dann diese Ordnungsformula besorgt, ne, und las danach, was man alles machen darf und was nicht. Und klar war es, der Mann hatte Recht gehabt. Also wir haben einfach die Ruhezeiten gebrochen. Da bin ich dahin und habe mich entschuldigt. Dann hat er zu mir gesagt, Sie sind der erste Mensch vom Bodenseehof, der seit 30 Jahren hier rüberkommt und überhaupt was zu uns sagt. Und dann bin ich weiter für diese Menschen gebetet und das ist mein Schlüssel langsam, mehr. Ich bete auch für meine Frau. Nicht, weil sie so schlimm ist. Ja. Sondern damit ich entschlüsseln habe zu ihrem Herzen. Der Einzige, der den Schlüssel zum Herzen hat, ist der lebendige Gott, der das Herz geschaffen hat. Und das merke ich mehr und mehr. Ich bin mit 24 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich komme aus einer Familie, total zerstritten. Die Geschwister meiner Mutter, die kamen zusammen, als meine Mutter beerdigt wurde. Über 30 Jahre zerstritten. Die haben sich gar nicht mehr gesehen. Ihre Mutter kam gar nicht zur Beerdigung, die wusste gar nicht, dass ihre Tochter gestorben ist. So ist die Familie. Aus seiner Familie kam ich. Kam aus einer Familie oder komme aus einer Familie, die dem Streit gewöhnt ist über alles. komme aus einer Familie, die es nie gewohnt war, eigentlich schwierige Themen einfach mal in Ruhe auszusprechen, in Ruhe. Und ich merke, wisst ihr, ich bin halt ein Kind auch meiner Tradition und ich mache meinen Eltern da überhaupt keinen Vorwurf. Überhaupt nicht. Aber so ist es. Wir kommen alle irgendwo hier. Und bei uns wurde es meistens im Streit ausgetragen. Weihnachten war tatsächlich bei uns die schrecklichste Zeit, es war immer die lauteste Zeit. Gab es immer Streit. Wir saßen immer auf grünen Kohlen. Und dann wurde immer diskutiert, ich habe das auch erlebt dann, wenn meine Frau was sagte, was mir nicht so gefallen hat, dann bin ich immer laut geworden. Weil das ist mein Leben. Und ich merke jetzt über diese, jetzt bin ich, darf ich 24, 25 Jahre jetzt mit Jesus leben und ich merke, wie Jesus Stück für Stück, ich merke, nicht hab gemerkt, sondern ich merke, wie Jesus Stück für Stück dieses kleine, störrische Herz verändert. Wie sehr ich gebunden bin an meine Vergangenheit, wie sehr ich gebunden bin an die Wurzeln, mit denen ich aufgewachsen bin. Wie gesagt, ich mache meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf, so ist es eben. Meine Frau ist in einer Familie aufgewachsen, da wurde nicht viel geredet. Wurde gearbeitet. Ich habe jetzt nicht das Problem zu reden, ich habe eher das Problem zuzuhören. Das habe ich nie gelernt. Er hört mir dazu. Weil wer recht hat, das bin ich. Das wollte ich nur sagen. Und wenn du es nicht glaubst, das zeige ich dir dann schon. Das mache ich schon deutlich. Mit meinen Worten, dann wird es ein bisschen lauter. Und meine Frau, kann man so sagen, hat es nie wirklich gelernt, eben dann zu reden über die Dinge. Weil man nicht redet, man macht es halt. Man muss da nicht viel drum reden, das machen wir eben. Und es ist sehr interessant, dann so miteinander zu leben und sich zu gewöhnen, aneinander und dann zu merken, Mensch, wenn wir alle beide in unseren alten Formen hängen bleiben, dann wird es nicht viel. Und schaut von meinem alten Wesen her, wäre es eigentlich diese Nachbarn da drüben eben, da wäre ich rübergegangen, da hätte ich richtig Rambazamba gemacht. Und denen hätte ich es mal richtig gezeigt. Aber richtig. Und was sie dann von mir denken, das ist mir so egal, wie irgendwas. Ne? Wenn in China der Bratwurst aufplatzt, das ist mir total egal. Und andere hätten mal gesagt, na, die schneide ich dann einfach, mit denen rede ich gar nicht. Und da hat sich was bei mir verändert, in dem Leben mit Jesus. Und so wie ich für das Herz meiner Frau bete, dass da ein Schlüssel zu ist, für das Herz meiner Kinder, dass da ein Schlüssel zu ist, lerne ich plötzlich auch für Menschen zu beten um mich herum. Für ganz komische Nachbarn. Und ich bin da komisch da eigentlich. Vergiss mal. Und dann habe ich für die Menschen gebetet und plötzlich kam mir das, dass ich dann einfach mal zum Gärtner gehen könnte und Blumen kaufen. Für die Frau des Mannes und für die Tochter, die oben drin liegt. Das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich zum Gärtner, habe Blumen gekauft und dachte, jetzt trage ich die vorbei. Ne? Und dann traf ich eine alte Frau aus Fischbach und die schaute mich an und sagte, ja, was wolltest du denn mit den Blumen, Herr Spindler? Und dann sagte ich, die Blumen sind für so und so. Dann gehen sie bloß hin. Erstens mögen die den Bodenseehof nicht, das wusste ich schon. Das musst du jetzt sagen. Und zweitens, die sind katholisch. Ich wusste jetzt nicht, was schlimmer ist. Aber so ist es. Also, aber das war mir dann egal. Ich dachte, okay, jetzt, dann habe ich schon fast den Mut, trotzdem ein bisschen verlassen, wie es dann so ist. Eben Annahme. Wenn ich jetzt da hingehe, dann geht es da richtig rum. Und dann dachte ich, okay, dann schleiche ich mich dahin und wenn die die Blumen nicht wollen, habe ich wenigstens Blumen für meine Frau. Riecht dann oft, aber meistens nehme ich einen Strauß aus der Gemeinde, ne? Der so rumsteht, weil man braucht eh keiner mehr am Sonntag. Aber dann bin ich dahin und habe geklingelt vor dem Haus. Und wie so ein kleiner Schuljunge, ich wünschte, jemand hätte ein Video geklingelt. Ich stand da vor dem Haus und habe die Blumen in meinem Rücken versteckt, weil ich dachte, wenn ich jetzt mich rund mache, die Lady dann geht's meinen Blumen mit der Blume hier. Ja. Und Naja, ich habe dann geklingelt, die Frau macht das Fenster auf und schaue mich an. Ja! Und dann raus. Und dann habe ich so einen Blumenstrauß vorgezogen und gesagt, ich habe Blumen für sie gekauft. Und dann schaue die Frau mich an und so, wieso? Das brauchst du nicht, der Schwindler. Wir haben doch gar nichts gegeneinander. Ne? Ganz interessant. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, du, schau mal, der Schwindler ist da, wie wir Männer manchmal sind. Manchmal nicht alle. Okay? Ich habe gestern auch ein bisschen verallgemeinert, das tut mir leid. Und nicht alle sind so. Aber manche Männer sind so, ne? Die schicken ihr die Frau vor und sie bleiben lieber in dem Vorhang. So war es bei dem Mann. Das war komisch, weil das sah man nicht, dass er in dem Vorhang steht. Und dann sagt sie zu ihm, schau mal, der Spindler ist da, der hat Blume dabei. Und dann kommt er, oh, du sei der Spindler, das braucht es doch gar nicht, gell? Wir haben noch nie was gegeneinander gehabt. Und dann begannen wir für unsere Nachbarn einfach eine Nachbarschaftsgrill. Weil ich merkte, wir kennen die gar nicht. Die sehen uns nur vom Hof runterfahren, wie wir auf dem Hof drauf fahren. Und die sehen, dass wir im Winter diese verrückten Amerikaner haben und ansonsten die verrückten Kolumbianer. So haben sie es halt gefunden. Ne? Im Winter laufen die Kanadier, sind ja alles harte Typen auch, die haben kurze Hosen an und T-Shirts und aber Handschuhe, ne? Schöne Fußballprofis, ein bisschen Werbung machen für irgendwas. Und da haben sie natürlich Zipfelmützen drauf, aber dann noch so Badelatschen. Weil die wollen ja cool sein. Also was ist, wollen sie ganz kühl. Und das sehen die Menschen, und was sollen Menschen davon denken? Und es war sehr interessant gewesen, denn als wir diesen Nachbarschaftsgrill begannen, dann kam diese Familie. Und diese Familie habe ich dann mal richtig gefragt, wer sie eigentlich sind. Und dann haben die erzählt, dass in dieser Zeit, als es so war, diese verrückte Zeit mit Bodenseehof war, dann ist gerade ihre Tochter an Leukämie gestorben. Und sie sagten, es kam niemand vorbei, Herr Spindler, niemand. Kann ja vom Bodenseehof? Und auch nicht unser katholischer Priester, der kam auch nicht vorbei. So ist es manchmal. Menschen sind einsam. Braucht es einen Glauben. Posaunenkopf finde ich auch klasse. Es bringt oft Freude ins Leben von Menschen, das ist wirklich so. Das Gewaltige, was da geschieht. Mit so einer Musik. Klassiker. Und dann haben die einfach erzählt. Die haben erzählt, wie ihre Tochter gestorben ist, sie war 12 Jahre alt. Das war genau das Alter eigentlich von den Kindern, die sie da immer spielen haben sollen. Bisschen jünger. Da ging was vor in den Leben dieser Menschen, wusste ja keiner. Wusste niemand. Und wir hätten es auch nicht wissen müssen, aber Gott hat eine Tür geöffnet. Kommunikation. Gott hat uns nicht in der Finsternis gelassen. So sagt es doch auch das Weihnachtsevangelium letztendlich. Denen, die in der Finsternis saßen, ist ein Licht erschienen. Und es ist doch so, wir alle in unserer kleinen Welt sitzen doch oftmals so in der Finsternis. In der Finsternis unserer Annahme, unserer Einsamkeit, in der Finsternis, wie wir aufgewachsen sind. In der Finsternis unserer Ängste, des Versagens, des bloß nie wirklich die Karten auf den Tisch legen, wie so Pokerfaces, die dann so zusammensitzen und jeder zieht so sein Gesicht auf. Und dann hört man plötzlich von dem und jenem und dem und jenem und von der Familie, von dem Ehepaar, wow, die sind auch auseinandergegangen, hätte ich nie wieder. Ja, da hat man schon ein bisschen was geahnt, ne? So, ich habe da ab und an mal jemanden vorbeifahren sehen. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum die eigentlich immer so getrennte Wege gehen. Oder. Schon interessant, wie das Leben so ist. Und wenn wir doch einmal was gesagt hätten. Und als diese Leute dann zu uns kamen, kam ein Nachbar und ich sagte, Herr Spindler, du kannst es glauben oder nicht, ich habe einen Bodenseehof gehasst. Als der gebaut wurde, da war mein einziger Gedanke, dieses Gebäude versperrt mir den Blick auf den Bodensee. Das hat die Person über 30 Jahre in Herzen gehabt. Ich war hier noch nie auf diesem Gelände, noch nie. Aber ich muss sagen, schön habt ihr es. Und wenn er wieder sowas macht, komme ich wieder. Und ich habe dann begonnen, einfach zu diesen Nachbarschaftsgrills, eben weil viele römisch-katholiken da unten leben, das Oberschwaben ist halt römisch-katholisch geprägt, habe ich begonnen, immer so einen Heiligen der römisch-katholischen Kirche herauszunehmen und über diesen Heiligen eine Andacht zu machen. Einfach das, was man eigentlich historisch sagen könnte über diese Person. Und viele Menschen wissen es gar nicht. Und plötzlich war das ein Schlüssel zu den Herzen dieser Menschen. Haben sich Dinge verändert. Und ich habe eine Lektion daraus gelernt, die ich auch in meine Ehe mit anwenden will, auch wenn meine Frau jetzt sagt, Mensch, das sagt aber jetzt was ganz was Neues. Aber ja, komm zuhören. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, nach dem, was die Bibel uns berichtet, ist was Gutes. Es tut Menschen gut. Es richtet den Menschen auf. Es richtet die Seele auf. Gottes Gerechtigkeit. Und es zu lernen, eben in einer Welt, die voller Nachrichten, Informationsflut ist, die uns zur Müdigkeit treibt, die uns zur Oberflächlichkeit manchmal bringt, weil wir sagen, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, ständig siehst du gemarterte Menschen, getötete Menschen, Menschen, die weinen, und irgendwann stumpft man an. Wie man sagt, zum Beispiel von jungen Menschen, die so in der Pubertät sind, aus der Pubertät herauskommen, die sind übersexualisiert. Die sind keine Sexmonster. Manche wollen überhaupt keinen Sex mehr, weil sie schon ihre Pornos alles auf dem Smartphone rangezogen haben. Die sind schon richtig stumpf. Übersättigt, könnte man sagen. Es ist die Gefahr natürlich von der Informationsflut. Und wir benötigen Menschen, oder wir benötigen, besser gesagt, eine Kraft, die uns hilft, das alles auszusortieren. Alles auch zu siebeln. Das ist auch eine Kunst. Das kann nicht jeder. Aber auch diese Kunst, sich gegenüber zu sitzen, es gibt Menschen, die müssen langsam lernen, langsam zum Hören zu sein. Und manche müssen lernen, so hart wie es ist, dass man auch mal was reden muss. Das ist tatsächlich so. Dass es eben nicht nur reicht, dass ich sage, naja, passt schon. Weil was meinst du jetzt denn? Oder Eckschumpfe ist genug glaubt. Oder wie man es ausdrücken stellt. Es tut mir leid, dass ich das nicht wirklich so kann, aber ich versuche es hier. Ich bin ja schon mal da, als so ein Heide vom Frankenland. Ich versuche es schon, ein bisschen die Heiligsprache zu lernen. Aber das zu lernen, das ist doch eine gewaltige Sache. Also das Erste ist eigentlich in dem, zuhören ist ein Schlüsselwort in der Bibel. Zuhören. Höre Israel. Gott kommuniziert mit dir. Höre Israel. Hör doch mal zu. Hör doch mal zu, was gesagt wird. Hör doch mal zu. Und sitz nicht schon mit deinen Annahmen, die Ohren verstopft mit deinen Annahmen dort. Jetzt weiß ich schon, was kommt. Höre Israel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich der Grundstock, um Gemeinschaft zu erleben und Kommunikation zu ermöglichen, dass Menschen bereit sind, zuzuhören. Und natürlich dann Menschen bereit sind, auch was zu sagen. Und wir leben heute gerade in einer Welt voller Wortflut. Und da geneigt, gut hinzuhören. Und dann zu lernen, eben schnell zum Hören zu sein und langsam zum Reden. Nicht gleich wiederreden. Weiß ich schon, kenne ich schon. Und ich kann ja auch innerlich wiederreden. Ich muss gar nicht äußerlich wiederreden. Einfach innerlich schon gleich aufbauen. Ich finde es interessant, ich gucke gern Don Camillo und Pepone. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schaut, ja? Aber ich bin halt so. Und ich habe noch mehr Schwächen, aber. Das ist so, das ist eine meiner guten Schwächen. Und wenn es eine gute Schwäche gibt. Aber der Don Camillo, dieser römisch-katholische Priester in Italien, der sich immer mit seinen Bürgermeisterkollegen geschlagen hat, und der ist dann mal strafversetzt worden in so einem Bergdorf. Und da war es kalt und war es einsam. Und irgendwie, als er noch in seiner kleinen Stadt war, da ging er immer in seine Kathedrale und Jesus sprach mit ihm. Und er irgendwas versteckt hat in dem Rücken, irgend so ein Prügel, Holzprügel, wenn er den Bürgermeister hinschlagen wollte, dann sagt er so, oh, wo gehst du denn hin mit dem Holzprügel? Wieso? Ich habe doch gar nichts mehr. Jesus sieht eben alles. Aber Als er in diese kleine Werkstatt war, da ging er in seine Kapelle und da war so ein mickriges Kreuz. Und er hat versucht, mit Jesus zu reden, kam nichts wieder. Und er fühlte sich so einsam. Und dann ging er zurück nachts irgendwann in seine kleine Stadt und hat das große Kreuz aus der Kirche gestohlen. Und hat es auf den Berg dann später raufgetragen. Und erst hat es geregnet, dann kam der Schnee. Und dann war er erschöpft und ist zusammengebrochen unter dem Kreuz. Und plötzlich hörte die Stimme von Jesus wieder. Und er sagte, Herr, du kommst aus dem Schnee raus, ne, und sagt, Herr, du sprichst mit mir. Und Jesus sagt zu ihm, ich habe die ganze Zeit mit dir geredet. Aber dein Stolz und dein Egoismus haben meine Ohren verstopft. Und das ist sehr interessant für mich selber. Hat der Film zu mir gesprochen. Ich rede mit dir. Meine Frau kann mit mir reden, aber mein Stolz und Egoismus kann meine Ohren verstopfen. Wisst ihr? Und ich kann versuchen, mit meiner Frau zu sprechen, aber ihr Stolz und ihr Egoismus, seid auch nur ein Mensch, ist halt so, auch wenn es meine Frau ist, kann ihr Ohr verstopfen. Und jetzt geht es darum, dass ich das lerne, dass wir miteinander uns helfen, auch zu lernen, dass unsere Ohren offen werden. Ich nenne es mal so, dass Herz auch offen wird, dass man überhaupt bereit ist, überhaupt wieder was zu empfangen, aufzunehmen. In den Sprüchen, Sprüche sind echt gewaltig, gibt eigentlich für jeden Tag im Monat gibt's ein Kapitel. Das ist eine interessante Sache. Also ich habe schon viele Menschen getroffen, die machen das, die lesen jeden Tag ein Kapitel Sprüche. Und die sind ja so klar. Ne? In den Sprüchen steht, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben. Also auch Acht geben, wenn was kommuniziert wird. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Also wer das nicht will, es gibt auch Menschen, die sagen, das will ich nicht. Ich will es nicht lernen, mit meinem Partner zu kommunizieren, das will ich nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Ich will es nicht, das einfach mal zu sagen. Es war sehr interessant, ich habe in einer Gemeinde gewesen, da war, habe ich gesprochen, es war in Ostdeutschland, und da war eine Frau im Anschluss, die hat Getränke verkauft. Und die Frau, die hat ein bisschen mit mir geredet, war ganz nett und so, und dann fühlte ich mich trotzdem ein bisschen unangenehm so. Und dann sagte ich zu ihr, was machen Sie eigentlich sonst so im Leben? Und die Frau sagt zu mir, ich singe im Kirchenchor. Und dann fuhr es mir aus den Lippen heraus, viele sind jetzt entsetzt, ich war auch entsetzt, aber trotzdem kam es über meinen Mund. Ich glaube, sagte ich zu der Frau, dass in der Hölle mal viele sein werden, die an dem Kirchenchor gesungen. Und die Frau bricht in Tränen aus und guckt mich an und sagt, genau das ist mein Problem. Es war eine stadtbekannte Ehebrecherin, die hat drei Ehen schon kaputt gemacht. Jeder im Kirchenchor hat es gewusst. Inklusive von Dirigenten. Und keiner hat jemals was zu der Frau gesagt. Wisst ihr warum? Ganz einfacher. Logisches Argument. Wenn wir das der Frau sagen, die kommt nie mehr wieder und hat so schöne Stimmen. Und an dem Abend hat Gott in ihrem Leben kommuniziert. Und diese Frau kam an dem Abend zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Weil es so eine Frau war, wie es in der Bibel steht, die hat nach Leben gesucht und meinte, das finde ich, indem ich wechselnde Partner habe, indem ich Sex habe mit den Männern, indem ich begehrt bin, gewollt bin. Wenn sie mich mal anlangen, dann geben sie mir das Gefühl, als wenn ich gewollt bin. Und an dem Abend kam die Frau zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, weil Gott in ihr Leben kommuniziert hat. Sie war gebunden in allen möglichen. Aber an dem Abend hat Gott in ihr Leben gesprochen und hat die Frau frei gemacht. Das ist wirklich so. Und diese Frau ging dann in der Woche drauf zu den Frauen nach Hause, denen sie ihre Ehe ruiniert hatte. Und hat um Vergebung gebeten. Gewaltig. So ist es manchmal, wenn ein Mensch dann plötzlich in die Schule wieder zurückgeht und nicht aus der Schule herausläuft. Wer Hass verbürgt, hat Lüge in Lippen. Und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Wer Verleumdungen ist auch eine Art der Kommunikation, wenn ich über irgendjemanden irgendwas sage. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber das sind ja unsere Medien heute auch. Ja, man kann ja gar nichts mehr glauben. Haben wir ja festgestellt. Selbst VW kann nichts mehr glauben. Wir wissen nicht mal, ob die Autorasthöfe, auf denen wir jetzt waren, wirklich so gut waren und ihr Geld wert waren. Verleumdungen. Viel wird kaputt gemacht, auch auf so dörfliche Gemeinschaft durch Verleumdungen. Durch Gerede. Keiner wirklich weiß, ob das die Wahrheit ist. Ein Herzog hat eine Frau eingeladen, die so eine Verleumderin war in dem Dorf. Und er sagte, wenn sie zu mir kommt, dann soll sie die Gans mit sich nehmen und auf dem Weg zu mir soll sie diese Gans rupfen. Das hat die Frau auch gemacht. Und als sie dann vor dem Herzog stand, sagte der Herzog, nimm das eine und jetzt bitte ich sie, auf dem Weg nach Hause, sammeln sie all die Fehlen wieder ein. Und die Frau sagte, das ist so unmöglich. Und der Herzog sagte, genauso unmöglich ist es, all die Worte, die sie schon alles geredet haben hier. Spekulationen wieder einzusammeln. Also mit anderen Worten, sagt, was sie schon alles kaputt gemacht haben. Aber weil da war auch kein Interesse da, da war auch keine Liebe da. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wir kennen das vielleicht alle, vielleicht nicht alle, aber viele. Wenn man sich ereifert, kennt ihr das auch so in der Arbeit auch, wenn man sich dann ereifert. Und dann kommt es und dann irgendwie verschwimmt dann so die Realität mit den Vorstellungen, die man alle so hat, ne, mit den Seifenblasen. Und dann habe ich Dinge gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt wirklich wahr war. Aber wir haben es ausgelassen. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Zunge des Gerechten ist eine Lesung des Silber, das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Tore sterben durch Unverstand. Und es geht so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist sehr interessant, was die Bibel darüber sagt. Also zuhören, nicht gleich losreden, schnell zum Hören, auch schnell zum Aufnehmen, das Lernen, ich will aufnehmen, was ist die Person gegenüber? Wer ist die Person eigentlich? Wer bist du eigentlich? In der Ehe ist es manchmal die Frage, so nach, jetzt wir sind fast 29 Jahre verheiratet. Und manchmal sitze ich zu Hause und denke, wer bist du eigentlich? Und meine Frau denkt genau das Gleiche, das sehe ich an. Und das dann zu lernen, zu sagen, das will ich herausfinden, wer bist du eigentlich? Das ist Arbeit. Und natürlich, das Wunderbare ist, wenn ich als lebendiger Christ leben darf, also wenn ich kommunizieren darf mit dem lebendigen Gott, weil die Bindungen, wisst ihr, eine Welt, die taub ist, eine Welt, die zerstörerisch ist, eine Welt, die lästerlich ist, eine Welt, die es unter Umständen oftmals gar nicht mehr möchte, kommunizieren. Weil diese Bindungen gebrochen sind durch das Blut von Jesus Christus. Jetzt gehöre ich doch Jesus Christus, ich gehöre doch dem Gott, der, von dem die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch, er hat sich nicht versteckt gehalten. Er hat begonnen mit uns Menschen, die in Finsternis sitzen und saßen, zu kommunizieren. Uns zu sagen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben nicht verloren gehen. Also er kommuniziert klar und sagt, wer nicht an mich glaubt, der ist verloren. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Klar kommuniziert, gar keine Fragen. Wie kann ich denn an dich glauben, indem du von oben geboren wirst, sagt Jesus. So ist es. Das kannst du nicht aus dir selbst produzieren, aber du darfst sagen, das will ich, das, ich will das, irgendwie will ich das, ich wollte es so gerne. Ich will mit jemandem leben, der mein Herz kennt und der auch mein Herz verändern kann. Und der mich zu einem Menschen macht, der auch dann plötzlich zuhören kann. Und der still sein kann plötzlich mal. Und es präpariert den Grund für Demut. Das heißt erstmal dienend hören. Dienend hören. Kann ich dir dienen? Und ich diene jemandem, wenn ich zuhöre. Psychiater sagt, er könnte 80% seiner Leute, die er hat als Patienten, können alle entlassen, wenn sie nur eine Person hätten, die ihr in der Woche für eine halbe Stunde einfach nur mal zuhören. Nur mal zuhören. Eine halbe Stunde. Ich habe jemanden kennengelernt über Silvester, das ist auch ein Psychiater, der sagte mir, ich bringe die Menschen erstmal von Medikamenten wieder herunter, damit sie überhaupt hören können. Die können ja dann oft gar nicht mehr hören, werden nur durchgestellt, irgendwie. Ich weiß auch, das ist bestimmt zu plakativ und verpauschalisiert, aber bei manchen ist es bestimmt so, so sagt er. Was will mein Gegenüber eigentlich vermitteln? Was wissen wir wirklich vom Gegenüber? Und es hilft uns auch, offen zu sein. Füreinander und für die Welt. Und mir hat geholfen, mehr offen zu sein, weil ich in Jesus leben darf. Und Jesus, weil ich in Jesus alles gewonnen habe, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Der gute alte Spruch ist der Ruf, erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Ne? Aber wenn ich in Jesus leben darf, dann habe ich doch alles gewonnen. Ewiges Leben, Vergebung, die Güte und Freundlichkeit Gottes. Was habe ich denn noch zu verlieren? Wir haben schon auch Gefängnisarbeit gemacht. Wir arbeiten mit Menschen in Serbien, die mit Drogenproblemen haben, in Deutschland mit Drogenproblemen haben. Und Menschen, die Roma sind, alle möglichen Hintergründe im Leben. Und das Erstaunliche ist, ihr Lieben, du triffst so Menschen, die haben schon keine Zähne mehr im Mund und sagen dir, mir geht's gut. Die Lüge der Droge, der Gebundenheit. Und wie die Droge auch immer heißen mag, in unserem Leben. Mein Ruf, meine Familie, meine Ehre, mein. Und wenn diese Menschen plötzlich, diese Drogensüchtigen, irgendwo getroffen werden und plötzlich sich ertappt fühlen, dann kann es passieren, dass sich denen ihr Leben um 180 Grad wendet. Und aus diesen Menschen, die anderen Menschen immer was vorgemacht haben, plötzlich Menschen werden, die so einen Sinn für Wahrheit haben, dass es andere schon gar nicht mehr aushalten. Menschen, die plötzlich den kennengelernt haben, der die Wahrheit ist, Jesus Christus. Die sagen, ich muss ja nicht mehr lügen. Das Problem meines Lebens war, dass ich mich in Lebenslügen gefunden habe. Das Problem meiner Ehe ist, dass ich in Lebenslügen lebe. Das Problem meiner Erziehung ist, unter Umständen, nicht immer, wisst ihr, aber nehmt es mal nur von der Kommunikation, dass ich in Lebenslügen lebe. Wir haben so die jüngste Tochter, die ist ein bisschen so wie ich. Gefährlich. Und die hat schon mal zu mir gesagt, Papa, lass uns doch jemanden einladen zum Abendessen. Und ich habe mich gefragt, warum. Ne? Und das sagt sie dann ganz offen, du, weil wenn jemand bei uns ist als Gast, dann streichen wir zweitens nicht. Und es war für mich ein Alarmzeichen. Das ist, was ich meiner Tochter vermittle. Dass wir nur einander geladen. Und an dem Tag habe ich ernsthaft für sie begonnen, mehr zu beten. Und an dem Tag habe ich das getan, was mein alter geistlicher Bruder mal sagte, wenn er nach Hause kam von seinen Diensten nachts, ist er manchmal noch ans Bett gegangen, seine Kinder, und hat einfach die Hand auf den Kopf gelegt, wenn sie geschlafen haben, und einfach gesagt, Jesus, segne das Kind. Und das hat unsere Beziehung verändert. Sie ist noch immer so impulsiv. Aber es hat unsere Beziehung verändert. Wir können plötzlich miteinander reden. Und ich mag es jetzt. Nicht immer, aber öfters. Einfach hinzugehen zu ihr, dort zu sitzen, einen Kaffee mit ihr zu trinken und sie einfach erzählen zu lassen. Was ich manchmal gar nicht aushalten konnte. Ich habe geredet. Und ich war auf einer Jugendfreizeit, da war auch so jemand, geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, du gehst mir so auf die Nerven. Kannst du jetzt endlich möglich sein? Dann guckt er mich an und sagt, eins. So bist du. Das ist mein Schuh im Waffen. So junge Leute sind du. Und dann sagte ich, stimmt eigentlich, stimmt so. Wenn ich einmal im Fach bin, dann muss ich den Augen vergeben. Ich muss meine Frau schon oft um Vergebung bitten. Wir haben schon viel miteinander geweint. Ganz einfach wegen Annahmen, wegen nicht annehmen wollen. Wegen mangelnder Kommunikation, ich will jetzt auch nicht. Aber in Jesus bin ich frei davon, von dem ich will nicht. In Jesus kann ich sagen, ich will nicht, aber du willst Jesus, weil du bist die Liebe. In Jesus kann ich sagen, ich bin ein Egoist. Hier vorne steht einfach nur ein Egoist, ist alles. Aber in dir, Jesus, darf ich frei sein. Ich darf das lernen. Ich darf das lernen. Das ist manchmal ein langer Weg. Und wie wunderbar ist es, wenn man einen Partner hat, mit dem man auch beten darf. Und wie wunderbar ist es, diese Kraft des Gebets, die auch wirklich verändert. Auch die Kraft des Wortes Gottes. Und ich merke, ich muss mich nicht mehr selbst vermarkten. Das ist so das sogenannte, habe ich immer nachgelesen, dieses Ego-Marketing. Das ist tatsächlich ein Wort. Und ich merke auch, in der Kommunikation muss es nicht immer gleich die Antwort geben. Das ist das Problem des E-Mail-Zeitalters. Ich bekomme ein E-Mail und manche, die wissen es ganz genau, du bekommst was. Und dann kommt dann schon übertrieben gesagt, die nächsten 5 Minuten die Frage nur so, hast du es bekommen? Das heißt, ich würde gerne eine Antwort haben. Das ist ja der Druck, den viele auch haben. Und deswegen können manche auch nicht mehr zu Hause kommunizieren, weil sie so überladen sind. Wir brauchen wieder diese Räume, wirklich die Stille gegeben. Plätze, an denen ich tatsächlich ruhig werden kann. Es gibt ja schon Firmen, die verbieten es ihren Mitarbeitern, dass sie ihre Smartphones mit nach Hause nehmen. Die verbieten es ihren Mitarbeitern, dass sie zu Hause überhaupt eine E-Mail empfangen. Finde ich sehr weise, weil sie merken, was das anrichtet den Menschen. Du bist gestresst, du bist zu im Kopf. Du bist zu im Herz, wenn der Kopf zu ist, dann ist das Herz zu und irgendwann bist du zu für dein Umfeld. Du bist zu nichts mehr zu bekommen. Wir brauchen diese Räume wieder, wirklich die Stille des Friedens. Und diesen Raum bietet uns Jesus Christus an. Und es ist so, das ist nicht einfach nur die billige christliche Antwort, das ist die Wahrheit. Diesen Raum bietet uns das Wort Gottes an. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit. Lehrt, ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in euren Herzen. Ich habe das selbst gemerkt in unserer Ehe. Wir praktizieren es noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber wenn wir beide miteinander Bibel lesen, so sind wir nicht erzogen worden. Deswegen ist es manchmal noch fast eine härtere Arbeit. Aber wenn wir beide miteinander Bibel lesen, merken wir beide, wie sich das verändert. Das Wort Gottes verändert uns in dir. Das tut gut. Das braucht aber dann auch ein bisschen, wie die Blume, die ja blub. Und es geht nicht immer so einfach, dass die Blume dann plötzlich wieder blub. Das wissen wir alle. Es benötigt Zeit. Schönheit benötigt Zeit. Deswegen brauche ich immer so viel Zeit vom Spiegel. Aber, hat Erfolg. Aber, ihr versteht es. Und das davon spricht das Wort Gottes, was auch immer ihr tut, im Wort oder Werk. Also im Wort oder im Werk, nennen wir jetzt mal das Hören. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also das Wort, das ich jetzt sage, und das muss ich mir oft sagen, ihr Lieben, Herr Jesus, das Wort, das jetzt über diese Lippen kommt, soll in deinem Namen geredet sein. Was ich zu meiner Frau sage, zu meinen Mitarbeitern, in deinem Namen, Jesus. Und dann merke ich, wenn ich das manchmal so im Kopf habe, dann kommen plötzlich ganz andere Worte heraus. Oder ein bisschen, zum Beispiel die Zurechtweisung, die kommen, aber die kommen anders. Im Namen Jesu. Das Hören, was jetzt die Person zu mir sagt, was sie kommunizieren will, das kommt plötzlich ganz anders an. Das kommt nicht als Kritik, das kommt nicht als oh. Das kommt plötzlich an. Und ich darf lernen daraus. Kommunizieren. Wie viel Kommunikation brauchen wir? Wir brauchen Gottes Kommunikation. Und gewirkt durch den Heiligen Geist dürfen wir auch dieses ganze Informationszeug, was auf uns einströmt, dürfen wir Gott wirklich anbefehlen. Mein alter Vater, durch den ich zum Glauben kam, der ist jetzt 86, ein weiser Mann, der plus von seinen Haaren her, sondern wirklich vom Herzen. Und er sagt mir mal, Heinz, das Einzige, was du brauchst in der Welt ist, du brauchst eine gute Tageszeitung. Eine gute Tageszeitung. Für ein bisschen mehr Buchstaben als vier. Und die Bibel. Da müsst ihr immer gut informieren. Dann liest die Zeitung, liest die Bibel und liest die Zeitung anhand der Bibel, was da drin steht, und du wirst feststellen, was die Wahrheit ist. Das fand ich sehr interessant, das mache ich aber dann mal. Aber das Wort Gottes, merke ich, das verändert wirklich. Das Wort Gottes, und so sieht es oft praktisch aus für mich, und ich kann jetzt nur von mir reden, wenn ich mit diesem Wort meinen Tag beginne. Du kannst nennen, wie man es will, Andacht halten, stille Zeit haben, meditieren und wie auch immer. Wenn ich dieses Wort auf mich wirken lasse, es verändert tatsächlich meine Ohren und es verändert meine Lippen. Das ist tatsächlich so. Ich habe ganz andere Einstellungen im menschlichen Leben. Wenn ich dieses Wort wirken lasse. Deswegen bete ich oft, nicht immer, aber oft, wenn ich dieses Wort öffne, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Weil es verändert mein Wort. Und mit dieser verändernden Kraft, die möchte ich euch noch vorlesen und dann möchte ich noch gerne ein Gebet sprechen. Und ich weiß, da gibt es ganz, ganz viel, kein Problem, gibt es noch viel drüber zu vermitteln. Möge Gott schenken, dass es heute Abend so ein bisschen Abend war, in dem wir sagen, alles war lesbar Denkanstöße. Problem, wenn man hier vorne steht, ist ja immer, ja, dass eben wir mit unterschiedlichen Filmen, weil wir unterschiedlich hierher gekommen sind. Aber das Wort Gottes kommt nie wieder zurück. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, es ist gut für die Seele. Es muntert die Seele auf, es belebt, es regt die Seele an, es erfreut die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Ich verstehe die Menschen um mich herum nicht. Ich verstehe mich selbst nicht. Aber dein Wort kann doch ein Schlüssel sein, der mir hilft. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es ist klar, es ist hell. Es erleuchtet die Augen. Es lässt mich die Welt auch mit anderen Leben sehen. Das lässt mir meine Familie mit anderen Dingen sehen. Meine Kollegen mit anderen Dingen sehen. Mit einem ganz anderen Blick plötzlich. Sie verändern sich gar nicht. Aber bei mir verändert sich was. Durch das Wort Gottes. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Und wenn diese Furcht des Herrn unsere Ehe zum Beispiel regiert, dann kann es nur gut werden, wisst ihr? Dann muss meine Frau die große Rednerin werden. Und ich vielleicht auch der große Schweiger, ne? Aber plötzlich merken wir, in der Furcht des Herrn, da liegt unsere Kraft. Wenn wir auf dich schauen, Herr, dann kannst du nur gut werden. Weil alles Gute kommt doch von dir. Da brauchen wir tatsächlich heute manchmal Menschen, die uns helfen wollen. Das ist wirklich so. Und es ist nichts Schlechtes. Es ist nichts Verkehrtes, wenn man plötzlich mal sagt, Mensch, ich brauche jemanden, der mir Trompeten beibringt. Ich bin schon 30 Jahre im Trompetenchor, Posaunenchor, und kann es aber noch nicht. Und vielleicht hat der Dirigent, der gibt sich eine Mühe vorne, der auch nicht guckt da nie drauf. Der versucht auch zu kommunizieren. Ja, aber ich bin meine Noten, die ich auch nicht lesen kann, aber das ist besser. Und dann plötzlich kommt er mal in seiner Nettigkeit zu mir auf die Seite und sagt, du, ich möchte einfach mit dir mal was Schöne gehen, möchte mal über diese Dinge reden, ich finde es einfach klasse, wie du Trompete spielst, das ist ja Trompete. Ne? Und ich glaube, dass du echt begabt bist und du hast eine Freude dran und diese Freude, die möchte dir helfen, dass sie noch größer wird. Und die Freude der anderen, die zuhören, auch. Aber, also, da wird was draus. Wenn ich darauf höre, auf dieses Wort, Der Herr ist der Dirigent. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseil. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Reichen Lohn. Brauchen wir manchmal Intelligenten, wenn es so weit ist. Und wir brauchen den großen Intelligenten, den großen Meister, der uns hilft. Der immer ein Ohr hat für uns. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr Jesus, du hast ein Ohr für mich. Ich kann es nicht. Aber du kannst es. Du kannst mich ein Menschen sein lassen, der zuhört. Du kannst mir ein Menschen werden lassen, der richtig reden kann. Ich kann es nicht. Aber alles, was gehört wird und gesagt wird, Herr Jesus, das wünsche ich mir so sehr, dass es in deinem Namen geschieht. Und das ist eigentlich ein guter Wunsch. Und dann können wir uns miteinander auf den Weg machen, mit der Welt drumherum. Deswegen ist es gut, alles, was wir haben, aber wir brauchen auch jemanden, der uns einen guten Philipp gibt. Und es ist der Geist Gottes. Wir brauchen diese stillen Plätze wieder, ihr Lieben. Echt. Heute noch mehr als das, was wir früher waren, sind normal. Aber diese stillen Plätze. Und da brauche ich gute Beschäftigung. Und die beste Beschäftigung ist, wenn ich einfach dieses Wort mal wieder aufschlage. Und beginne sein zu leben. Sprich nur zu mir. Und dann wird sich das verändern. Und dann Hilfe in Anspruch nehmen. Und wenn jemand da ist und sagt, Mensch, ich bin da so total an die Wand gefahren, gerade in diese Frage, kann er auch so einen Abend, so ein erster Schritt wären, zu sagen, da will ich raus aus diesem Kreisverkehr. Ich fahre ständig da drin rum. Aber ich will da raus. Wie komme ich da raus? Jesus ist der Weg. Sein Wort ist die Wahrheit. Und es zeigt uns den Weg des Lebens. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Ich danke dir für das, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du, der lebendige Gott, mit uns Menschen klar kommunizierst. So uns deutlich machst, an was es eigentlich ermangelt in unserem Leben, Herr. Du sagst uns Menschen, wie unsere Herzen eigentlich wirklich sind. Wie egoistisch, wie gebunden, wie selbstzentriert, boshaft, neidisch, voller falschen Eifer und Zorn, voller Annahmen. Und du belässt es aber nicht dabei, sondern du gibst uns auch diesen Weg, daraus zu kommen. Du bist der Gott, der unser neues Herz schenkt, durch seinen Geist. Unser Leben ermutigt, unser Leben aufbaut, damit wir dazu dienen, dass andere Leben aufgebaut werden, in eine Welt, Herr, die immer niedergeschlagen und niedergedrückt wird. Eine Welt, die zum Teil extrem viele Worte kennt und auf der anderen Seite so stumm geworden ist. So leer. Und benutzt doch unser Leben, Herr Jesus. Das, was für deine Fülle der Liebe und Freundlichkeit in diese Welt getragen wird. Von dem Gott, der sagt, er hört das Gebet des Gerechten und er sieht vom Himmel herab. Du siehst uns und du hörst uns. Lass uns Menschen sein, die andere sehen dürfen mit deinen Augen, die hören dürfen mit Ohren, die geöffnet sind durch deinen Heiligen Geist und die sprechen dürfen mit Lippen, die bestimmt sind von deiner Güte und Freundlichkeit, von deiner Klarheit, von deiner Reinheit, Herr. Amen.